Gnade sei mit euch, ihr Lieben, und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Predigttext, über den wir heute nachdenken werden, steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 7. Kapitel. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz bemessen. In Zukunft sollten die, die Frauen haben, so sein, als hätten sie keine. Wer weint, soll sich nicht von Trauer überwältigen lassen, und wer fröhlich ist, nicht von Freude. Wer einkauft, rechne damit, es nicht zu behalten. Und wer sich die Welt zunutze macht, soll sich nicht von ihr beschlagnahmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt wird vergehen. Ich bete. Großer Gott, danke für dieses dein Wort. Wir bedürfen deines Wortes und wir bedürfen deines Geistes, um dein Wort recht zu verstehen. Fülle uns mit deinem Geist, dass wir berührt werden von dem, was du uns sagen willst, dass unser Herz angerührt wird und dass dein Wort Wurzeln schlägt und gute Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Colin Kaepernick hat es geschafft. Er war der Shootingstar der amerikanischen Football-Liga NFL. Er war sportlich so hochbegabt, dass er es sich aussuchen konnte, ob er eine Karriere als Profi Basketball oder Baseball oder eben Footballspieler einschlagen wollte. Nun war er seit 2 Jahren der Quarterback der San Francisco 49ers und er hatte es geschafft, sein Team im letzten Jahr bis in das Finale der Liga, den sogenannten Super Bowl, zu führen. Er wurde als Ausnahmeathlet gefeiert. Und die nächsten Jahre waren fest geplant als Jahre voll sportlichen Erfolges, als Jahre des vielen Geldes und eines sorgenfreien Lebens. Doch es kam anders. Colin Kaepernick war sportlich. Er war riesengroß und er war schwarz. Als Sohn eines Afroamerikaners wuchs er in einer weißen Pflegefamilie auf und bekam schon immer mit, wie schwierig und ungerecht es im Blick auf die Hautfarbe in seinem Land zuging. Gerade in den letzten Wochen wurde immer wieder darüber berichtet, wie oft weiße Polizisten übermäßig brutal gegen Schwarze vorging. Bei einigen Einsätzen gab es sogar Tote durch übermäßige Härte bei polizeilichen Routinekontrollen. Nun betraf dies Colin Kaepernick nicht direkt. Er war ja gut abgeschirmt. Er hätte auch die Augen verschließen können, sich auf den Sport konzentrieren und sein Luxusleben genießen können. So wie das viele andere taten. Doch für Colin war dies nicht auszuhalten. Er glaubte daran, dass die vielen Schwarzen, die wesentlich weniger privilegiert waren als er, eine Stimme brauchten. Und er glaubte daran, dass es seine Aufgabe ist, dafür und an dieser Stelle ein Zeichen zu setzen. Am 14. August 2016 kam es vor einem Trainingsspiel der San Francisco 49ers zu einem Eklat, als 240 Militärkräfte auf dem Footballfeld eine große US-Flagge präsentierten, so wie das üblich war, wie vor jedem Spiel. Und es wurde von einem großen Orchester die Nationalhymne angestimmt und alle erhoben sich. Nur Colin Kaepernick der wusste, dass viele Kameras auf ihn gerichtet waren, ging auf die Knie. Ich werde nicht aufstehen und stolz für eine Fahne demonstrieren, die für ein Land steht, das Schwarze und andere Farbige unterdrückt. Die Reaktionen auf seinen Protest waren gigantisch. Auf der einen Seite feierten ihn die Schwarzen natürlich und alle, die seinen Mut bewunderten. Auf der anderen Seite schlug ihm extrem viel Hass entgegen. Bis hin zu US-Präsident Trump wurde seine Aktion von allen, die in God's own country was zu sagen hatten, aufs Schärfste verurteilt. Die Folgen für seine sportliche Laufbahn waren verheerend. Die 49ers entließen ihn und aufgrund des Drucks von Politikern und aus Angst vor Nachteilen wagt es bis heute nach wie vor kein Verein, den Spitzensportler Kaepernick unter Vertrag zu nehmen. Collins Karriere war mit seinem Statement quasi beendet. Das Bild jetzt hast, Martin. Glaube an etwas, auch wenn es bedeutet, alles zu opfern. Ich wollte schon immer mal Nike-Werbung zeigen, um Gottes. Ja. Jede Gesellschaft hat ihre ganz eigenen Regeln, was sich gehört und was nicht. Auch die USA haben ihre Regeln und es gehört eben unter anderem dazu, bei der Hymne aufzustehen. Korinth war eine große Handelsstadt und sogar Provinzhauptstadt mit internationalem Publikum. Und auch hier herrschten eigene Regeln, die Regeln einer aufstrebenden Wirtschaftskraft. Es ließ sich ganz gut leben und jeder konnte etwas werden, wenn er eben die Regeln der Stadt beherrschte und sich darauf einließ. Auch die Anhänger der neu gegründeten Christengemeinde kamen da ganz gut zurecht. Sie erlitten in der Zeit, aus der unser Text stammt, keine Verfolgung, sondern sie lebten in friedlicher Koexistenz mit all den anderen Religionen, mit all den vielen Leuten in der Hafenstadt oder in der Handelsstadt. Jeder konnte frei seiner Arbeit nachgehen und, wenn er wollte, auch Karriere machen. Doch viele der jungen Christen merkten, dass einiges eben doch nicht so nebeneinander funktionieren kann. Und sie hatten enorme Anfragen an ihren christlichen Alltag in ihrer Umwelt. Und weit mehr als Colin Kaepernick waren die vielen Christen in Korinth bereit, ihre weltlichen Errungenschaften eben für das zu opfern, woran sie glaubten. Es ging nicht nur um das Anprangern von sozialer Ungerechtigkeit, sondern es ging um die Frage, inwieweit Glaube und Alltag in der Welt miteinander kompatibel sind. Und mit diesen Fragen wandten sie sich eben an Paulus und unser Text ist ein Teil der Antwort, die Paulus auf die ihm gestellten Fragen gegeben hat. Und Paulus bestätigt die Wahrnehmung der Korinther. Und er warnt eindringlich noch einmal davor, sich zu sehr auf diese Welt einzulassen. Meiner Meinung nach hat Paulus mit seinen Weisungen und Ratschlägen zwei Kategorien von Menschen bzw. Christen im Blick. Da sind zum Ersten diejenigen, die ihr Leben geändert haben, weil sie eben Christus als Erlöser erkannt haben, mit dem erklärten Wunsch, so zu leben, dass es Gott gefällt. Die Motivation dafür war nicht religiöser Druck, sondern eben der innige Wunsch, Gott zu gefallen und in der Nachfolge zu leben. Und sie wussten, was Jesus gesagt hatte. Im Lukas 14, Vers 26 lesen wir, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und das ist die seichte Genfer Variante. Luther hat das mit hassen übersetzt. Wer nicht Vater und Mutter hasst, kann nicht mein Jünger sein. Die Christen rechneten fest mit der Wiederkehr Gottes und hatten Angst davor, dies zu verpassen, wenn sie sich zu sehr an diese Welt binden würden. Und es hatte sich da eine ziemlich extreme Sichtweise zum Teil in Korinth entwickelt. Für einige war alles, was mit der Realität des leiblichen Lebens und dem Leben als Gemeinde in dieser Welt zu tun hatte, absolut verpönt und keineswegs mehr von Bedeutung. Das machte sich da eine gewisse Überheblichkeit breit und es kam zu ausgrenzenden Wertungen über die anderen, was ein richtiger Christ ist. Je unabhängiger vom weltlichen Alltag, umso christlicher. Und dem widerspricht Paulus. Er macht ganz deutlich, dass wir durch Christus frei sind, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind, aber eben noch in dieser Welt. Und deshalb werden viele Dinge des Alltags, also die weltlichen Sachen, auch weiterhin zu unserem Leben dazugehören. Sie dürfen dazugehören, wie die Freude, die Trauer und für alle Freunde des Shoppings, das Einkaufen und eben auch die Ehe. Das hochsensible Thema der Partnerschaft und die Frage, soll man nur heiraten oder nicht, das beleuchtet Paulus, der ja selbst unverheiratet war, am intensivsten. Und auch uns beschäftigt höchstwahrscheinlich am intensivsten aus unserem Text eben diese Aussage für die Ehe oder über die Ehe. In Zukunft sollten die, die Frauen haben, so sein, als hätten sie keine. Andersrum gilt das natürlich auch für die Frauen, die Männer haben, sollen so sein, als hätten sie keine. Das wird natürlich jeder von uns erstmal entsprechend seiner eigenen Situation auffassen. Aber Achtung, dabei geht es nicht darum, einen Freibrief zu bekommen und den eigenen Partner zu ignorieren. Die Frage nach der Ehelosigkeit war in der Gemeinde von Korinth nicht deshalb aufgekommen, weil sie Bindungsängste hatten, sondern die Korinther sahen eben die Gefahr, dass eine Bindung an einen Partner die Beziehung zu Gott gefährden kann. Und Paulus wehrt sich gegen die allgemein gültige Ablehnung von Ehe und Partnerschaft. Und aus ziemlich realistischen und alltäglichen, sehr menschlichen Gründen macht er das. Wer mag, kann das gerne mal nachlesen im 7. Kapitel, das ist ganz interessant. Aber er bestätigt gleichzeitig die korinthischen Überlegungen. Eine Bindung an Menschen kann durchaus zur Folge haben, dass die Beziehung zu Gott darunter leidet. Genauso wie die Bindung an alle anderen weltlichen Werte und Gepflogenheiten. Und damit spricht er genau die zweite Gruppe der Korinther an. Diejenigen, die es sich gut eingerichtet haben in der Welt, auch sie sollen seinen Brief lesen. Es gab da viele Geschwister, die nicht nur ganz gut mit den Regeln der Welt klarkamen, sondern die da wieder hineingerutscht waren und versuchten, darin ihre Sehnsucht nach Sicherheit zu befriedigen. Ihr Alltag war geprägt von den Regeln der Stadt und es war zu beobachten, dass sie eben immer mehr davon vereinnahmt wurden und eben ihre Gottesbeziehung darunter litt. Und gerade für sie macht Paulus das ganz deutlich und formuliert das so drastisch, dass sie eben so leben sollen, als ob sie nicht verheiratet wären. Die Gefahr ist, dass wir unseren Lebensfokus auf die Werte und Ansprüche dieser Welt legen, dass wir von den Verpflichtungen, die daraus entstehen, vereinnahmt werden, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so wollen. Und es geht darum, nicht die weltlichen Gegebenheiten ausnahmslos zu verteufeln, sondern ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass die Dinge dieser Welt vergänglich sind. Nicht nur unsere Beziehungen, sondern auch Materialismus, der ganze Spaß und alle anderen Gefühle, die mit dem Leben hier auf Erden zusammenhängen. Und schnell finden wir solche Aussagen blöd und haben Angst davor, dass wir etwas einbüßen oder dass wir etwas aufgeben müssen. Aber das ist ja nicht das Ziel von Paulus. Er hat ja nicht vor, mit seinen Worten den Korinthern oder uns heute etwas wegzunehmen, sondern er spricht ja nur das aus, was Realität ist. Diese Welt wird vergehen. Die Zeit ist kurz bemessen. Auf die weltlichen Dinge ist kein Verlass. Sie werden vergehen, sie geben keine Sicherheit. Vielleicht ist jetzt der eine oder andere unter uns, der sagt, wie jetzt, Zeit kurz bemessen. Meine Ehe, die geht schon viel zu lange. Das wäre jetzt tragisch und ich empfehle dir in diesem Fall Seelsorge und Therapie für deine Partnerschaft. Aber im Allgemeinen hängen wir ja an unseren Beziehungen, in denen wir leben, an unserem Partner oder all den anderen Menschen. Und wir haben es uns gut in dieser Welt eingerichtet. Hast du es dir gut eingerichtet in dieser Welt? Das ist heutzutage für uns, Gott sei Dank, möglich und das ist auch absolut in Ordnung. Sich die Welt zunutze machen, so hat Paulus das genannt. Aber Paulus warnt eben davor, sich auf den Errungenschaften, die sich da so im Laufe des Lebens einstellen, auszuruhen und seine Sicherheiten darin zu suchen. Und wir sind da stets herausgefordert, unsere Prioritäten zu prüfen. Hat wirklich der ewige Gott den ersten Rang in meinem Leben? Oder sind es die Freude, die Pflichten und die Annehmlichkeiten dieser Welt? In dem Fall bleiben für Gott und meinen Glauben nur Platz zwei. Und oft ist es dann so, dass es eben in unserem Leben so aussieht, dass wir uns die Frage stellen, wie passt da jetzt Glaube noch in meinen weltlich geprägten Alltag? Wie sieht dein Alltag aus? Gibt es feste Termine für Gott oder Gemeinde, die du in deinem Kalender stehen hast, die unumstößlich sind und um die sich alle anderen Termine herum anordnen müssen? Oder hast du nur dann Zeit für Gebet, Gottesdienst oder Hauskreis, wenn du wirklich gar nichts anderes vorhast? Es wird immer unsere Aufgabe bleiben, dies zu prüfen. Solange wir noch in dieser Welt sind, werden wir diesem Kampf ausgesetzt sein. Und es bleibt eine Herausforderung. Auch wenn die Ziele von Colin Kaepernick jetzt vielleicht keinen christlichen Ursprung hatte, ich konnte das nicht nachprüfen, so hat es mich doch sehr beeindruckt, wie er eben nicht einfach den Lauf der weltlichen Regeln gefolgt ist und auch auf die Gefahr hin, eben alles Errungene einzubüßen, bekannte er sich zu seiner Überzeugung. Das ist nun jetzt kein Alltagsgeschäft, nicht jeden Tag sind wir dazu aufgefordert, uns zwischen unserem Glauben an Gottes Regeln und den Regeln dieser Welt zu entscheiden. Man kann sich da auch gut über längeren Zeitraum arrangieren. Aber gerade darin liegt ja die Gefahr, dass wir uns schleichend vereinnahmen lassen. Von diesen Annehmlichkeiten, die diese Welt bietet. Und dann verschieben sich unsere Prioritäten. Dabei ist unser Glaube an den lebendigen Gott doch viel mehr als nur dieser Kampf für eine bessere Welt. Wir sollten eigentlich wissen, dass diese Welt vergeht. Aber wie es ist, die Annehmlichkeiten werden uns lieb Und wir richten uns darin ein in dieser Welt und bauen unser Leben darauf auf. Wie setzt du deine Prioritäten? Guter Job, Partnerschaft, friedliche Koexistenz mit allen Nachbarn, Spaß im Leben. Das ist alles populär heutzutage, vielleicht mehr als je zuvor. Doch das wird alles vergehen, davon spricht die Bibel pausenlos. Aber eben nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns darauf vorzubereiten. Hören wir auf, uns zu fragen, wie der Glaube in unseren Alltag passt. Mit dieser Frage reduziere ich meinen Glauben auf die Punkte, die eben mit der Welt kompatibel sind. Und es wird zwangsläufig zu Kompromissen führen. Lasst uns die Frage umdrehen. Wie passt der Alltag in meinen Glauben? Was geht noch? Was muss ich ändern? Was muss ich weglassen? Oder wo muss ich Dinge hinzufügen? Das bedeutet längst nicht, dass ich sofort alles aufgeben muss, was mir lieb ist. Wenn ich mich an ganz irdischen Dingen freue oder es mir gelingt, mit meinem ganz weltlichen Beruf gut zu leben, dann kann das auch ein Zeichen von Gottes Segen sein und ist es zweifelsohne. Aber wenn wir uns ernsthaft diese Fragen stellen, werden wir auch an einen Punkt in unserem Leben kommen, wo es heißt, liebgewordene Dinge zu opfern, Zeichen zu setzen in dieser Welt und die Regeln dieser Welt zu durchbrechen. Und wenn unser Glaube geprägt ist von diesem Bewusstsein, dass diese Welt endlich, aber unser Gott ewig ist, dann wird uns das auch gelingen in solchen Situationen, wo eben weltliche Errungenschaften wegbrechen, mit Gottes Hilfe genau das Richtige zu tun und durchzuhalten. Das ist sicher ein Lernprozess und nicht ganz einfach. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, dass wir uns da auch gegenseitig immer wieder erinnern daran und dass wir füreinander vor Gott eintreten, um Zeichen zu setzen in dieser Welt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.